Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die Verzweiflung ist groß. Spätestens seit der Schließung der Balkanroute landen immer mehr Flüchtlinge an der italienischen Küste gerade wieder. Damit ist das Land schlicht überfordert, muss man sagen. Jetzt droht die italienische Regierung damit, Schiffe von NGOs, die im Mittelmeer in Seenot geratenen Flüchtlingen helfen und diese retten, künftig abzuweisen. Diese Drohung soll die EU zu mehr Unterstützung bewegen. Wie sieht's aktuell aus? Wie dramatisch ist die Situation im und am Mittelmeer? Und was würde eine Schließung der Häfen bedeuten für die Helfer, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind? Darüber spreche ich mit Axel Grafmanns. Er ist Geschäftsführer des Vereins Sea-Watch, der seit 2015 versucht, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer zu retten. Schönen guten Tag, Herr Grafmanns.
Schönen guten Tag.
Wie sieht es denn aktuell aus für Flüchtlinge in Italien bzw. an der italienischen Küste, Herr Grafmanns?
Das trifft uns nur indirekt, weil wir als Sea-Watch leisten erstmal erste Hilfe. Das heißt, wir passen auf, dass Leute nicht ertrinken. Wir beliefern die mit dem Notwendigsten, das heißt Wasser, Grundnahrungsmittel, Schwimmmästen, je nachdem, und übergeben die in der Regel an ein Boot, das dann den Transfer nach Italien macht. Also am Ende wird uns das schon treffen, also es wird die Situation noch chaotischer machen, draußen im Mittelmeer, aber nicht direkt, weil wir eigentlich den Transfer nicht machen. Grundsätzlich kann ich sagen, habe ich schon Verständnis, auf eine ganz besondere Art und Weise für Italien. Italien wird auch sehr alleine gelassen mit dem Problem. Also es geht natürlich gar nicht, dass die Grenzen zugemacht werden. Das verurteile ich. Aber dass Italien sagt, so geht es nicht weiter, das kann ich verstehen.
Welche Rolle spielen denn private Seenotretter wie Sea-Watch bei der Rettung von Flüchtlingen, die da mit dem Boot noch unterwegs sind?
Wir sind im Prinzip der letzte Rettungshalm, der letzte Strohhalm, wo sich Flüchtlinge noch dran klammern können. Die Situation ist einfach die, dass besonders seit diesem Jahr, also in Ansätzen schon letzten Jahr, aber besonders seit diesem Jahr, sich die staatlichen Rettungsboote, also Frontex, Eunavfome, Sophia, Triton, zurückziehen. Also die sind jetzt weiter nördlich. Das heißt, dass weniger Boote zur Verfügung stehen. Und das heißt auch wiederum, dass die NGO-Boote da relativ allein gelassen sind mit den Rettungsmaßnahmen. Und das führt dann zu so chaotischen Verhältnissen, wie wir sie zum Beispiel letzten Wochenende hatten. 500 Leute an Bord von unserem kleinen Boot. Es ist 32 Meter lang. Es gibt nur begrenzte Möglichkeiten, Essen zu lagern, begrenzte Möglichkeiten, Wasser zu lagern. Und das geht eigentlich gar nicht. Also das führt dann zu absolut chaotischen Verhältnissen für unsere Crew, für die geflüchteten Menschen und ist untragbar vor den Toren Europas.
Wenn Sie von Chaos sprechen und wenn es so dramatisch sich für Sie darstellt in der täglichen Arbeit, haben Sie den Eindruck, dass es sich immer noch verschlimmert, obwohl es ja eigentlich schon schlimm genug klingt?
Ja, da wird immer noch, also besonders dieses Jahr stelle ich das fest, also auf verschiedenen Ebenen. Einerseits gibt es eine Kampagne gegen uns, das ging los mit Interviews von Frontex-Chef Lecheri und setzte sich mit verschiedenen Äußerungen von Politikern. Vor ein paar Tagen hat sich ein CSU-Politiker geäußert, wir würden dann Taktikus einrichten, solche Sachen. Das hat Auswirkungen auf unsere Spenden, wir bekommen Morddrohungen, das entwickelt eine unheimliche Dynamik, wir merken das in Social Media, wir merken das eben das, was ich schon gerade eben gesagt hatte, wir sind alleine da draußen, wir wissen kaum noch, was wir machen sollen, so viele Menschen, die flüchten und die wir nicht alle versorgen können, was nur zu absolut chaotischen und schlimmen Verhältnissen auf unseren Schiffen führt. Und wir merken es natürlich in einem sehr aggressiven Auftreten der sogenannten libyschen Küstenwache, die ja auch von der Europäischen Union trainiert werden. Ja, also diese drei Punkte, libysche Küstenwache, überfüllte Boote und diese Medienkampagne, das ist wirklich massiv dieses Jahr festzustellen. Und es macht alles noch schlimmer.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie können trotz allem in gewisser Weise die italienische Regierung auch ein bisschen verstehen, dass ja eigentlich eine Reaktion aus einer Verzweiflung heraus vermutlich ist. Was glauben Sie denn, kann Italien oder will Italien überhaupt erreichen damit?
Müssten sich die italienischen Politiker fragen. Was ich mir vorstellen kann, auf jeden Fall auf die Situation aufmerksam machen. Ich sehe es als ein zweischneidiges Schwert. Einerseits geht das gar nicht, das ist gegen alle internationalen Verpflichtungen. Italien ist der nächste sichere Hafen, Libyen ist ein Bürgerkriegsland. Da sind sich alle einig, auch sehr rechtsstehende Politiker teilweise, dass dort Boote nicht zurückgebracht werden sollten. Tunesien ist vor ein paar Wochen, Monaten vom Bundesrat auch als sicheres Herkunftsland eingestuft worden. Das heißt, Italien ist der nächste sichere Hafen. Das ist Völkerrecht, das sind internationale Verpflichtungen. Auf der anderen Seite ist natürlich Italien seit fast schon Jahrzehnten alleingelassen mit vielen Menschen, mit vielen geflüchteten Menschen. Und da kommt die Europäische Union einfach ihren Verpflichtungen nicht nach. Es wird immer von einer sogenannten Flüchtlingskrise gesprochen. Ich würde das eine massive Verletzung von Menschenrechten nennen. Massive Verletzung von Menschenrechten. Es gibt Verpflichtungen international. Flucht ist kein legitimes Anliegen. Wenn uns eine Bombe auf den Kopf fällt oder wenn wir von bedroht sind, wenn wir von Perspektivlosigkeit bedroht wären, würden wir genau das Gleiche machen, würden wir flüchten. Und dieses ganze Fluchtthema wird unter einen negativen Aspekt betrachtet und das ist einfach das Resultat davon.
Was würden Sie sich denn wünschen in Ihrer Arbeit als Reaktion von der Politik, vielleicht auch insbesondere von der EU?
Ja, ich würde mir erstmal wünschen, und da kommen wir in eine ganz skurrile Situation, dass die Europäische Union und die Bundesregierung, also die Mitgliedstaaten, selber wichtige Verpflichtungen nachkommen. Und es ist im Prinzip alles geregelt. Es gibt Menschenrechte, es gibt entsprechende Konventionen für Search and Rescue im Mittelmeer. Also es ist alles da. Im Prinzip erleben wir eine massive Brechung von Völkerrecht. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Am 10. Mai wurde ein Boot von der libyschen Küstenwache zurück nach Libyen gebracht mit geflüchteten Menschen. Wir waren gerade in der Rettungsaktion dabei. Die geflüchteten Menschen wurden mit Pistolen bedroht, also wirklich massiv unter Druck gesetzt. Diese Küstenwache wird von der Europäischen Union ausgebildet. Das ist absolut völkerrechtswidrig, indirekte Pushbacks, also indirekte Rückführungen nach Libyen zu unterstützen. Und in dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, was macht da die Europäische Union, was macht der EUNAVFOR-Med? Mittlerweile ermittelt der Internationale Gerichtshof in Den Haag gegen die libysche Küstenwache. Und in dem Zusammenhang stellen sich halt auch eine Reihe von Fragen. Also wie könnt ihr mit kriminellen Vereinigungen zusammenarbeiten? Also ihr meine ich dann Europäische Union, EUNAVFOR-Med, Operation Sophia, die ganze europäische Institution. Also als erstes wünsche ich mir, dass die völkerrechtlichen Verpflichtungen, die Menschenrechte einzuhalten, also alles das, was vereinbart wurde, eingehalten wird. Ich wünsche mir, dass so ein friedlicher Weltträger, der 2012 eben gesagten Preis bekommen hat. Das geht gar nicht, diese aktuelle Politik.
Italiens Regierung droht der EU damit, keine privaten Flüchtlingshelfer mehr in ihre Häfen einlaufen zu lassen. Das vor dem Hintergrund einer sich dramatisch verschärfenden Flüchtlingssituation. Mit Axel Grafmanns von Sea-Watch habe ich darüber gesprochen, wie diese Situation sich im Moment für die Seenotretter darstellt, die da als NGOs oder privat unterwegs sind, um Flüchtlinge vom Mittelmeer zu retten. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.